Ja, einen schönen guten Abend wünsche ich Ihnen. Ich freue mich sehr, dass so viele der Einladung gefolgt sind und sich auf das Thema einlassen, wenn die Eltern älter werden. Das ist ja auch ein Thema, vor dem man eigentlich weglaufen könnte. Also schön, dass Sie sich dem Thema stellen. Mein Name ist Margit Berg. Ich gehöre hier zum Arbeitskreis Seelsorge in der Gemeinde. Wir haben den Abend gemeinsam vorbereitet, weil wir gemerkt haben, dass das ein Thema ist, das uns selber bewegt und das auch in unserem Umfeld offenbar viele Menschen betrifft. Dies erleben meine Eltern, werden älter und auch diesen Gedanken mal zuzulassen, dass die Eltern älter werden. Ich denke, sie sind aus ganz unterschiedlichen Lebenssituationen jetzt hier. Bei einigen sind die Eltern vielleicht noch jung, gesund. Unser jüngster Teilnehmer ist Finn, 1,5 Jahre alt. Das finde ich, ich glaube, ihr als Eltern habt was Schönes vor euch, wenn er sich jetzt schon vorbereitet. Einige haben Eltern, die noch jung sind, wollen aber schon anfangen, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist sicher sehr sinnvoll. Andere haben vielleicht schon einen Elternteil verloren und setzen sich damit auseinander, wie geht es weiter. Manche nehmen vielleicht auch jetzt so allmählich wahr, dass sich etwas verändert oder sind noch so auf der Grenze. Ich habe das selber so erlebt als Grenze in der Wahrnehmung meiner Eltern. So dieses Hinfühlen, ist das anders als früher? Nee, ne? Oder passiert was? Es ist ja auch so ein Vortasten und sich rantrauen, es wahrzunehmen. Es verändert sich wirklich etwas. Und einige stecken vielleicht mitten in einer intensiven Pflegesituation drin. Von daher glaube ich, dass sehr unterschiedliche Bedürfnisse auch da sind. Wir hoffen mal, dass Sie jeweils Impulse mitnehmen können. Wir können sicherlich nicht alles beantworten, aber würden einfach Sie gerne mitnehmen, so auf einen Weg im Nachdenken. Und wir wollen es heute Abend so machen, dass wir mit dem Vortrag anfangen und danach noch in Gesprächsgruppen gehen. Da ist dann auch Raum, um individuellere Dinge vielleicht anzusprechen. Also da hätten Sie dann auch noch Gelegenheit, ein bisschen mehr einzubringen, was vielleicht bei Ihnen ganz konkret gerade dran ist. Wir peilen an, etwa um 9:30 fertig zu sein. Das einfach für diejenigen, die noch einen Babysitter zu Hause haben und einschätzen müssen, wann sie den dann da wieder ablösen können. Wenn danach noch Bedarf ist, weiterzureden, werden wir Sie nicht vor die Tür setzen. Wir wollen nur einfach ein klares Ende haben, damit Sie auch wissen, wann kann ich denn hier rausschleichen, ohne dass es komisch wirkt oder wie auch immer. Fühlen Sie sich also da ganz frei. Wir peilen das Ende gegen 9:30 an. Nachher wird auch der Büchertisch geöffnet sein. Die Mitarbeiterinnen des Büchertisches haben sich bemüht, einige Bücher zum Thema zu bekommen, haben jetzt noch nicht alles in ausreichender Zahl bekommen. Sie können dann nachher einfach mal schauen, wenn Sie noch Interesse haben und was weiterlesen wollen und gegebenenfalls auch etwas bestellen. Und ich habe noch einige andere Bücher, die mir wichtig sind und die wir eigentlich jetzt hinten gar nicht haben, als Ansichtsexemplare dort hinten hingelegt. Wenn Sie einfach noch schauen wollen, gibt es da was, was mir weiterhelfen könnte, dürfen Sie gerne einfach drin rumblättern. Nur die hätte ich dann gerne nachher wieder. Ja, vielleicht haben Sie es schon erlebt oder erleben Sie es gerade, dass sich die Fragen, die man Ihnen stellt, wandelt. Es gab wahrscheinlich bei vielen so eine Phase, wo Sie immer gefragt wurden, und wie geht es den Kindern? Und allmählich wird daraus die Frage, wie geht es denn deiner Mutter? Was macht eigentlich dein Vater? Das ist so ein Wandel, den man im eigenen Leben merkt, aber wir haben auch so einen Wandel, der sich in unserer Gesellschaft eingestellt hat in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten. Der hängt zum Beispiel mit medizinischen Fortschritten zusammen. Es ist einfach so, dass viele Menschen jetzt älter werden, die durchschnittliche Lebenserwartung steigt und viele Menschen haben eine längere Phase der Gesundheit und der Aktivität. Das gilt natürlich nicht für jeden Einzelfall, aber wenn man sich mal die Durchschnittswerte anschaut, ist es so. Und das heißt, dass wir als Kinder unserer älter werdenden Eltern auch eine längere gemeinsame Lebensspanne mit ihnen haben, in vielen Fällen. Oft ist es dann auch so, dass die Pflegebedürftigkeit später eintritt. Das ist schön für die Eltern, das heißt aber auch, dass manchmal die Kinder, die dann in die Verantwortung genommen werden, selber in einer Lebensphase sind, wo sie sich eigentlich wünschen würden, frei zu sein von Belastungen und vielleicht auch selber merken, oh, es geht auch nicht mehr alles so wie früher. Und die Pflegephase dauert auch bei vielen Menschen länger als früher, weil einfach die medizinische Versorgung besser ist. Das heißt, dass Menschen oft länger leben mit Erkrankungen, die vor einigen Jahrzehnten schneller zum Tod geführt haben. Das heißt, es kann das Leben der erwachsenen Kinder für eine ganze Weile sehr bestimmen. Es gibt aber auch noch andere Veränderungen in den letzten Jahrzehnten. Dazu gehört ganz sicher die Auflösung der Großfamilien. Wir leben überwiegend nicht mehr in Großfamilien zusammen mit Tante, Onkel, Oma, Opa, viele Generationen unter einem Dach. Das gibt es noch, gibt es gelegentlich, aber in vielen Fällen ist es doch enger begrenzt auf die Kernfamilie. Das heißt, man kann auch Verantwortung nicht so leicht teilen. Die Verantwortung liegt auf weniger Schultern, besonders dann, wenn man Einzelkind der alten Eltern ist, aber durchaus auch mit Geschwistern. Die Geschwisterzahl ist in der Regel niedriger, als sie früher war. Und man kann auch nicht davon ausgehen, dass alle Geschwister sich in gleicher Weise verantwortlich fühlen und einbringen. Auch damit muss man unter Umständen umgehen lernen, dass man selber ganz anders und vielleicht intensiver die Verantwortung für die älter werdenden Eltern übernehmen will oder wird, als die Geschwister. Und man kann da auch nur für sich selber letztlich die Verantwortung übernehmen. Bei vielen Menschen nimmt die räumliche Distanz auch zu den eigenen Eltern, durch berufliche Anforderungen bedingt. Häufig liegen viele Kilometer, vielleicht mehr als 100 Kilometer zwischen dem eigenen Wohnort und dem Wohnort der Eltern. Das heißt zum einen, dass organisatorische Dinge schwieriger werden, dass Fragen der Pflege schwieriger werden, als wenn man unter einem Dach wohnt. Es heißt aber auch, dass man unter Umständen gar nicht so richtig mitbekommt, dass die Eltern allmählich Einschränkungen selber erfahren und selber erleben. Am Telefon klingt das vielleicht alles noch ganz gut, so als würde alles funktionieren, als wäre gar nichts los. Und man ist dann manchmal ganz überrascht, wenn man beim Besuch merkt, oh, da hat sich aber was verändert. Jetzt ist er aber alt geworden. Jetzt geht sie aber auf einmal unsicher. Das heißt, man nimmt es vielleicht nicht wahr, man nimmt es später wahr. Man hat als Kind auch leider mehr Chancen, es zu leugnen. Das heißt, die Verarbeitung oder das Annehmen des Altwerdens der Eltern wird unter Umständen auch immer weiter rausgeschoben. Bei vielen Menschen ist es so, dass sie beruflich sehr stark in Anspruch genommen sind. Die Menschen, die Arbeit haben, haben häufig mehr davon, als ihnen lieb ist. Das grenzt zeitliche Verfügbarkeit ein. Und der Anteil von Frauen, die berufstätig sind, ist auch gestiegen. Das verändert einfach so die gesamte Situation, wenn wir überlegen, wie können wir unseren Eltern denn jetzt weiterhelfen. Und es hat sich so ein Wort eingebürgert, das sicher auch viele von Ihnen so erleben, nämlich das Wort Sandwich-Generation. Viele Menschen bekommen heute die Kinder später, als es vor einigen Jahrzehnten der Fall war. Die kriegt man dann allmählich irgendwann mal groß und wenn alles klappt, werden die mal selbstständig. Aber oft geht das nahtlos über in die Phase, in der die Eltern dann unselbstständig werden. Das heißt, es gibt eigentlich diese Phase des Aufatmens dazwischen kaum. Das ist etwas, was man oft hört in Familien, dass gesagt wird, jetzt dachte ich, die Kinder sind aus dem Haus und jetzt kommen wir mal dran, jetzt sind wir dran. Und dann wurde die Mutter krank, dann wurde der Vater krank, dann kam die nächste Verantwortung. Sandwich-Generation so ein bisschen eingeklemmt zwischen den Anforderungen der Kinder einerseits und der Eltern andererseits. Das kann anstrengend sein. Ja, was sich auch geändert hat, ist die Sicht auf alte Menschen. Was macht eigentlich das Alter aus? Schauen wir erstmal, wie das heute häufig gesehen wird. In der Werbung spiegelt sich das ja extrem wider. Alte Menschen sind fit, sind vital, ganz wichtig, die Kraft der zwei Herzen und so, also ganz kraftvoll, schwungvoll. Sie sind jung geblieben, das wird als Kompliment empfunden, wenn man sagt, du bist ja jung geblieben. Allenfalls spricht man noch von Senioren, aber schon das ist ja fast verpönt. Eher geht es darum, die jungen Alten. Best Ager ist ein Wort, das man immer häufiger hört. Generation Gold, das ist so eine Bezeichnung, wenn man auf die Kaufkraft sieht, und das ist natürlich ein Blick Richtung der Werbung. Man findet auch Generation Silber, das ist eher dann der Blick aufs Haar. Das hat positive Seiten. Es zeigt, dass alte Menschen eben doch noch dabei sind, dass sie auch aktiv sein können, aber es ist nur die eine Seite. Dieses Best Ager verkennt auch, dass das Alter wirklich eine Last sein kann, dass es auch schwere Seiten hat, dass es mit Leid verbunden sein kann. Es ist so ein Ideal, das da hochgehalten wird und das macht es unter Umständen für alt werdende Menschen auch schwer, das selber einzugestehen. Es setzt ein Stück weit unter Druck, die Fassade aufrechtzuhalten. Alte Leute sind vital, ich muss vital sein. Das ist schon auch ein Druck, der ausgeübt werden kann. und dann auch mal schwach sein dürfen, fällt schwer in einer Gesellschaft, wo das so hochgehalten wird. Wir sind alle kräftig, wir sind alle vital, wir sind immer gut drauf. Wir hatten lange Zeit ein ganz anderes Bild alter Menschen. Die positive Seite war, dass alte Menschen weise sind, dass es sich lohnt, auf ihren Rat zu hören, dass es sich lohnt, zu ihnen zu gehen, zuzuhören, weil sie Erfahrung haben, weil sie Erfahrung einzubringen haben. Das war so die positive Sicht. Es schwang dann oft auch so mit, na, ein bisschen altmodisch sind sie aber schon. Konservativ, lassen sich auf nichts Neues ein. Die Alten, vielleicht auch ein bisschen abfällig bezeichnet, Greise, ja, so eine Sicht, da ist nicht mehr viel zu erwarten. Die sind halt so ein bisschen daneben, konservativ, da passiert nicht mehr viel. Also es hat einen Wandel gegeben in der Sichtweise, der sicher positive Seiten hat, aber auch Druck ausüben kann, diesen Druck, ich muss auch im Alter noch richtig leistungsfähig sein, ich muss noch unbedingt Langstreckenläufe machen. Das ist offenbar ein Bedürfnis, das viele Menschen haben, schon bevor sie alt sind. Wir haben im Freundeskreis ganz viele Leute, Männer, ich glaube nur Männer, die rund um den 40. Geburtstag auf einmal beschließen, Marathon zu laufen. Das ist mir schleierhaft, wenn man auf die Idee kommen kann, aber ich denke, das ist so das erste Bedürfnis, ich hoffe, ich habe niemanden erwischt, so das erste Bedürfnis, sich zu beweisen, da geht noch was. Gut, es gibt aber die Veränderungen, nicht nur in der Gesellschaft, es gibt die Veränderungen natürlich auch bei jedem einzelnen Menschen in der Beziehung zu den eigenen Eltern. Die erste Phase ist einfach die Phase als Säugling, als kleines Kind, ganz geprägt von Abhängigkeit. Wir sind völlig abhängig von den Eltern, sie müssen uns versorgen, in der Regel versorgen sie uns auch. Und die Kinder haben als kleines Kind die Vorstellung, Mama ist die absolut Größte. Mama kann auch alles, Mama löst jedes Problem, wenn Mama da ist, ist alles gut. Und mein Papa ist ohnehin stärker. Mein Papa kann alles, mein Papa weiß alles. Das verliert sich relativ früh. In der Schulzeit erweitert sich der Lebensraum der Kinder ganz stark. Eigentlich schon im Kindergartenalter, da kommen Freunde dazu. Das wird aber in der Schulzeit stabiler und die Kinder werden ja auch selbstständiger. Das heißt, sie können alleine losziehen und Freunde besuchen. Manchmal weiß man gar nicht so genau, wo die gerade stecken. Es werden andere Dinge wichtig. In der Regel ist es so, dass die Lehrerin der ersten Klasse eine echte Konkurrenz für die Mutter wird. Die hat dann erstmal immer recht, ändert sich auch wieder. Die Abgrenzung beginnt und die erreicht ihren Höhepunkt in der Pubertät. Ich denke, jeder von Ihnen, der Kinder hat, die in der Pubertät sind oder waren, weiß, was damit gemeint ist. Also starke Abgrenzung und ein starkes Bedürfnis der Kinder, der Jugendlichen zu sagen, bloß nicht so sein wie Mama, bloß nicht so sein wie Papa, auf jeden Fall anders. So wie Mama geht es gar nicht, so wie Papa geht es überhaupt nicht, so will ich nie sein. Und das Schlimmste, was man so einem 15- oder 16-jährigen Mädchen sagen kann, ist sagen, ach, du bist ja wie deine Mutter. Das ist in dem Alter nicht opportun. Da ist Abgrenzung erforderlich. In der Regel findet das ja wieder zusammen. Aber es ist eine wichtige Phase im Selbstständigwerden. Und wenn das gut gelingt, wenn das gut gelöst ist, dann gibt es eine Phase, in der man sich wirklich auf Augenhöhe begegnet. Zwei Erwachsene begegnen sich auf Augenhöhe, sind interessiert aneinander, nehmen vielleicht wahr, wir sind unterschiedlich, aber mich interessiert, wie du das siehst. Mich interessiert, was du dazu meinst. Und es ist in Ordnung, wenn du das anders siehst als ich. Also wirklich Neugier aufeinander stehen lassen. Erwachsene, gleichberechtigte Menschen begegnen sich. Das ist eigentlich so die große Chance des Erwachsenenalters, solange auch die Eltern noch richtig gesund sind, interessiert sind am Leben, offen sind, aktiv sind, eine Phase, die man sehr schön gestalten kann. Und bei vielen Menschen kommt dann ja noch eine neue Beziehung hinzu, nämlich die Beziehung zu den Schwiegereltern, die auf einmal auch so bei allen Familienfesten auftauchen. Auf einmal entsteht da eine ganz enge Beziehung zu Menschen, mit denen man gar keine Beziehung hatte. Auch da muss man erstmal reinwachsen. Ich glaube, die Frage, wie es uns mit den älter werdenden Eltern geht, hat ganz viel damit zu tun, ob die Ablösung geklappt hat, ob wir wirklich selbstständig geworden sind, selbstständig werden durften und wollten und ob wir diese Begegnung auf Augenhöhe auch wirklich gelebt haben. Ein Stück frei sein aus der Abhängigkeit und eine freiwillige Beziehung zu den Eltern haben. Ja, und dann gibt es in aller Regel einen Rollenwechsel. Wir hatten ganz am Anfang der Kindheit dieses Extrem. Das Kind ist ganz abhängig, das Kind muss versorgt werden, das Kind kommt alleine nicht zurecht. Und das kehrt sich in aller Regel um. Es kehrt sich eigentlich nur dann nicht um, wenn ein Elternteil plötzlich verstirbt. Wenn aber so ein Alterungsprozess läuft, ist es so ein Hineinwachsen in diese veränderte Rolle. Das heißt, die Eltern werden hilfsbedürftig, sie fragen nach, man merkt auf einmal, oh, da wäre es gut, wenn ich mal unterstütze. An der Stelle habe ich den Eindruck, sie kommen alleine nicht mehr gut zurecht. Das kann ganz plötzlich passieren, zum Beispiel bei einer schweren Erkrankung, beim Schlaganfall kann es von heute auf morgen so sein, dass die Rollen umkippen, ohne dass man darauf vorbereitet ist. Es kann aber auch sein, dass es nach und nach immer mehr dazu kommt und dass man reinwächst. Auf jeden Fall ist es eine ungewohnte Rolle. Und es ist eine Situation, die man auch über lange Zeit verdrängen kann. Ich fand es auch schmerzlich, bei meinen Eltern zu merken, das schaffen sie nicht mehr so gut alleine. Oder da müsste ich ein Stück weit unterstützen, aber vielleicht so, dass sie es gar nicht merken. Also da war viel Unsicherheit bei mir auch dabei. Wie reagieren sie eigentlich, wenn ich Hilfe anbiete? Ja, was erleben eigentlich die Eltern in dieser Phase des Altwerdens oder des Altseins? Auf jeden Fall ist in der Regel dieses Gefühl da, das geht nicht mehr so wie früher. Das heißt, sie vergleichen sich auch mit der eigenen Leistung, die sie mal gebracht haben. Das geht nicht mehr und das kann eine schmerzhafte Erfahrung sein. Unsere Gesellschaft ist sehr stark von Leistungsdruck geprägt und von einem ganz hohen Tempo. Es passiert vieles ganz schnell, es kommen Impulse in rasendem Tempo, man muss auf sehr vieles in sehr kurzer Zeit reagieren und das ist schwierig für ältere Menschen. Sie brauchen oft einfach mehr Zeit, sie werden langsamer und können bei diesem Tempo oft nicht mithalten. Da ist es gut, wenn wir uns in Begegnung einfach auch ja, das bewusst machen und Tempo rausnehmen in Gesprächen, ganz praktisch auch Tempo rausnehmen in Spaziergängen. Es ist unter Umständen schmerzlich für die Eltern zu sagen, geh nicht so schnell, ich komme nicht mehr mit. Wenn wir ein bisschen Blick drauf haben, können wir einfach auch solche ja, unangenehmen Situationen ein bisschen mindern. Scham stellt sich häufig ein. Die Scham, ich kann das nicht mehr, ich schaffe das nicht mehr alleine. Mir muss jemand helfen. Ich schaffe es nicht mehr, meine Steuererklärung alleine zu machen. Ich kann mich nicht mehr alleine waschen. Das wird häufig nicht als normales Altwerden erlebt, sondern als, das ist peinlich, ich schäme mich. Gerade wenn unsere Eltern aktiv waren, richtig voll im Leben standen, vieles selbst und gut gemanagt haben und das auch von sich erwartet haben und weiter erwarten, dann ist es oft erstmal mit Scham verbunden, zu erleben, das geht nicht mehr, das muss doch aber eigentlich gehen. Dann kommt häufig auch zunehmende Einsamkeit hinzu. Je älter man wird, umso häufiger erlebt man, dass Freunde sterben, dass Geschwister sterben, dass Partner sterben. Das heißt, der Kreis, mit dem man zusammen aufgewachsen ist, mit dem man viele gemeinsame Erinnerungen hat, mit dem man zusammen gearbeitet hat, der Kreis wird allmählich kleiner. Einsamkeit kann sich einstellen und gleichzeitig sind alte Menschen dadurch natürlich auch immer wieder konfrontiert mit der Situation Abschied nehmen und Trauer. Und das ist ein ganz anstrengender Prozess. Wenn wir uns da ein bisschen einfühlen, können wir die Eltern da sicher ein ganz Stück weit begleiten, indem wir ihnen zuhören und auch wahrnehmen, dass das schmerzliche Prozesse für die Eltern sind, letztlich alleine übrig zu bleiben. Ich kann mich an eine Aussage von Agatha Christie erinnern, die geschrieben hat in einer Autobiografie, sie würde mit zunehmendem Alter unglaublich gerne Todesanzeigen lesen, weil sie sich jeden Tag aufs Neue freut, dass sie noch nicht drinsteht. Das ist aber, denke ich, da etwas karikiert, aber schon so eine Erfahrung, so zu erleben, es sterben einfach viele weg. Das heißt, es bleiben auch Gesprächspartner weg. Und da sind sicher die eigenen Kinder oft hilfreich und können zumindest Gesprächsanteile auch mit übernehmen. Viele alte Menschen, älter werdende Menschen entwickeln auch Zukunftsangst, gerade wenn sie erleben, ich schaffe es nicht mehr alleine. Wie geht das weiter? Wie werde ich denn wohnen? Wer hilft mir denn dabei? Wie geht es finanziell weiter? Da können sich Ängste sehr hochschrauben. Und es ist gut, wenn wir uns das klar machen und bereit sind, uns die Ängste der Eltern auch anzuhören und nicht einfach drüber hinwegzugehen und sagen, oh, das wird schon alles. sondern zumindest mal ein offenes Ohr haben und ernst nehmen, ja, da entstehen Ängste. Wir kommen nachher nochmal drauf. Was gerade gegen Ende des Lebens bei vielen Menschen zunimmt, ist diese Konfrontation mit dem Erlebnis, ich habe einiges nicht bewältigt. Da gibt es Dinge in meinem Leben, die sind nicht gut gelaufen und ich habe es eigentlich nicht unter die Füße bekommen. Ich habe Dinge nicht bewältigt, die mir angetan wurden. Ich habe Dinge nicht bewältigt, wo ich im Streit lag mit anderen. Ich habe vielleicht auch selber Schuld auf mich geladen. Ich werde damit nicht fertig. Das führt bei manchen Menschen in Verbitterung hinein, bei anderen in Selbstvorwürfe. Da ist es wichtig, einfach auch Zuspruch zu geben, aber auch, dass wir uns das klar machen, dass das dahinter stecken kann, wenn unsere Eltern schwierig werden, wenn sie kantig werden. Ja, und auch Trauer um Nichtgelebtes. Ich denke, so ansatzweise hat das jeder von uns schon erlebt, denn mit jeder Entscheidung im Leben, die wir treffen, machen wir ja andere Türen zu. Also mit dem Beruf, den wir ergreifen, sind wir in aller Regel mal weg für viele andere Berufe. Klar, man kann noch mal wechseln, aber jede Entscheidung heißt auch, gut, es gibt Dinge, die werden auch schon, aber die kommen in meinem Leben nicht vor. Und je älter man wird, umso endgültiger wird das natürlich und umso klarer wird auch, das werde ich auch nicht mehr erleben. Dann kommt vielleicht sowas wie, ich wollte doch immer mal nach Amerika reisen, das geht nicht mehr. Wobei das eine harmlose Überlegung ist. Vielleicht ist es auch, ich wollte mich doch noch mit meiner Schwester versöhnen, das geht aber nicht mehr. Also dieses Trauern darum, ich habe Dinge nicht gelebt, nicht erlebt, nicht gelöst, ich muss mit der Unvollkommenheit leben, stellt sich bei vielen Menschen ein. Optimal oder so die schönste Vorstellung ist eigentlich eine Formulierung, die findet man im Alten Testament, dass Menschen sterben und sie sind alt und lebenssatt. Das ist irgendwie so eine Traumvorstellung, finde ich. Dass Menschen nicht lebensmüde sind und sagen, ich will alles nicht mehr, sondern sie sagen, das war gut und jetzt bin ich richtig satt und kann gehen. Wir werden gleich noch ein bisschen weiter darüber nachdenken, wie wir unseren Eltern vielleicht gut tun können. Wir werden nicht alles lösen können für unsere Eltern, aber vielleicht können wir in einzelnen Punkten einen Beitrag dazu leisten, dass sie besser zurechtkommen mit ihrem Altsein und Altwerden. Veränderung mit dem Alter gibt es ganz typische und die erleben wir bei allen alten Menschen, die erleben wir bei den Eltern, bei den Schwiegereltern, wo auch immer sie hinsehen. Es sind so typische Veränderungen. Alte Menschen sind in der Regel langsamer im Sprechen, im Handeln, in Entscheidungen, es wird mehr abgewogen, auch körperlich langsamer, körperliche Einschränkungen nehmen zu, Krankheiten treten häufiger auf in kürzeren Abständen, meist dann auch schwerere Krankheiten, Vergesslichkeit nimmt zu, das ist nicht gleich eine gravierende Demenz in jedem Fall, aber sie ist, ich komme nicht drauf, da war doch noch was. Ich weiß nicht mehr, von wem das stammt. Ich habe von einer Schriftstellerin gehört, dass sie sagte, das Problem ist gar nicht im Alter, dass ich mich nicht mehr bücken und zu meinen Füßen kommen kann. Das Problem ist, wenn ich unten bin, weiß ich nicht mehr, was ich da wollte. Also das nimmt einfach zu. Wortabruf wird auch langsamer. Es kommt häufiger vor, dass einem ein Wort nicht einfällt, dass man sagt, na, es liegt mir auf der Zunge. Kennen Sie alle, je nach Tagesform, bei Müdigkeit hat man es häufig, nimmt aber einfach zu im Alter. Und dann gibt es Veränderungen, die nicht eintreten müssen, die aber bei einigen alten Menschen auftreten. Der erste Begriff ist sicherlich kein medizinischer Fachbegriff, aber er ist die Realität, Altersstarrsinn. Der kann einen zur Verzweiflung treiben, wenn man so jemanden gegenüber hat und mit dem über etwas sprechen will, was man auch mal anders machen könnte. Das geht mit vielen alten Menschen nicht mehr. Da fehlt oft die Flexibilität, nochmal anders hinzuschauen. Das muss so gemacht werden und da nützt auch alles Argumentieren nichts. Das ist sehr anstrengend. Aber da, denke ich, lohnt es sich auch mal abzuwägen, hat es jetzt Sinn, darüber zu diskutieren oder nicht. Meine Mutter hat im Alter mal eine Phase, in der sie fest davon überzeugt war, es ist ungesund, Rotes zu essen. Es war völlig nebensächlich, darüber zu diskutieren. Es hatte keinen Sinn. Die Phase ging auch wieder vorbei. Aber es gibt so Situationen, wo es keinen Sinn hat, dagegen zu argumentieren. Ich denke, eine Grenze muss man setzen, wenn es in das eigene Leben als Kind eingreift. Da würde ich nicht so weit gehen, dass ich sage, okay, da muss ich halt machen, was meine Eltern wollen. Das ist sicherlich nicht der Fall. Aber wenn die Eltern jetzt andere Vorstellungen davon haben, wie man irgendetwas im eigenen Haushalt macht, sollen sie es doch so machen. Sie müssen es ja nicht so machen wie ich. und ich muss sie auch nicht unbedingt davon überzeugen. Sehr schwierig ist es sicher auszuhalten, wenn die Eltern dement werden. Das ist ein Stück weit Abschied nehmen, bevor so richtig der Abschied da ist und möglich ist. Der Mensch ist nicht mehr so da, nicht mehr so ansprechbar, wie wir ihn kannten. Wir erreichen ihn gar nicht mehr richtig. Er ist aber doch noch da, irgendwie gehen wir mit ihm um. Also eine schwierige Situation für alle Beteiligten. Ich würde an der Stelle gerne kurz darauf hinweisen, dass am 19. März ein Vortrag zum Thema Demenz stattfindet im Gemeindesaal der Laurentiuskirche in Wiesloch. Das wird veranstaltet von der Gerontopsychiatrie zusammen mit dem Bürgerforum Pflege. Und es geht um die Begleitung Demenzkranker. Das ist wirklich nochmal ein extra Thema auch. Also am 19. März, ich habe leider die Uhrzeit noch nicht, aber ich bin sicher, dass es in der Zeitung angekündigt wird. Also einfach im Hinterkopf behalten vielleicht. Das ist sicherlich nochmal lohnend, wenn das für Sie gerade zum Problem wird oder zum Problem geworden ist im Blick auf Ihre Eltern. Depressionen sind ziemlich häufig bei alten Menschen. Mit dem Altwerden nehmen Depressionen signifikant zu und werden häufig nicht als solche erkannt. Wenn Sie den Eindruck haben, dass bei Ihren Eltern eine Depression da sein könnte, haben Sie einfach den Mut, das auch mal anzusprechen und vielleicht mit den Eltern zusammen auch mal zum Arzt zu gehen oder zu empfehlen, dass Sie einen Arzt aufsuchen. In vielen Fällen kann man da wirklich helfen. Oft reagiert man als Kind so, dass man zunächst mal denkt, Papa ist so traurig, was habe ich denn falsch gemacht, wie kann ich ihn aufheitern? Sie können einen depressiven Menschen nicht aufheitern durch noch so viel Fröhlichkeit. Da ist wirklich fachkundige Hilfe erforderlich. Haben Sie es einfach im Blick, dass es sein kann, dass sich eine Depression einstellt. Das kann einfach aufgrund hirnorganischer Veränderungen so sein. Es kann aber auch aufgrund der Wahrnehmung der eigenen Schwäche, des eigenen Nicht-mehr-Könnens sich einstellen. Aber es ist gut, das einfach im Blick zu haben, dass das sein kann. Und dann ist es gut, auch wirklich darauf zu reagieren und die Eltern zu begleiten auf der Suche nach Hilfe. Ängste nehmen zu im Alter bei vielen Menschen. Manche werden auch ganz unbedarft und sind ganz vertrauensvoll allen Leuten gegenüber. Das stresst die Kinder dann sehr. Aber viele alte Menschen haben auch so das Bedürfnis, sich wirklich abzuschließen und das Fenster abzuschließen und alles zu sichern. Viele alte Menschen haben auch Angst davor, beraubt zu werden, haben Angst davor, alleine zum Geldautomaten zu gehen. Da kann man unter Umständen durch praktische Hilfe auch weiterhelfen. Zum Beispiel mitgehen zum Geldautomaten, sofern man da in der Nähe wohnt. Sonst sind da einfach Grenzen. Sprachlosigkeit kann ein großes Problem sein. Und ich meine jetzt wirklich so, die es nicht mehr sprechen können. Zum Beispiel bei einer Aphasie nach Schlaganfall. Wenn ich von heute auf morgen mit meinen Eltern nicht mehr sprechen kann, sie sich nicht mehr äußern können und sie vielleicht auch das, was ich sage, nicht mehr verarbeiten können, dann stehe ich da und weiß, es ist viel ungesagt. Ich würde jetzt so gern noch was sagen, ich würde noch so gern was hören und es geht nicht mehr. Ich glaube, auch vor dem Hintergrund ist es gut, sich frühzeitig zu überlegen, was möchte ich eigentlich von meinen Eltern noch hören, was möchte ich denn von ihnen erfahren und wissen und auch zu überlegen, was möchte ich eigentlich meinen Eltern noch sagen und das nicht aufzuschieben, weil man es ja auch später noch sagen kann. Die Sicherheit haben wir nicht. Es kann sein, dass wir es später nicht mehr sagen können oder dass es nicht mehr verstanden wird. Und auch Aggressionen können auftreten bei alten Menschen. Auch das kann hirnorganisch bedingt sein, Ausdruck von Krankheiten sein, kann aber auch eine Reaktion sein, ja, eigentlich auch Wut auf sich selber. Ich kann das nicht mehr, warum kann ich es nicht mehr? Wut auf das Leben. Und das kann sich auch den Kindern gegenüber äußern. Das ist etwas, was für pflegende Angehörige ganz schwer auszuhalten ist, wenn sich wirklich aufreiben in der Pflege der Eltern und dann Wut abbekommen oder Vorwürfe. Es reicht nicht oder den Vorwurf, du hast mein Geld weggenommen. Nicht so selten, wenn das Portemonnaie verlegt wurde. Ich glaube, da muss man sich wirklich auch klar machen, dass das Erscheinungsweisen des Alters auch sein können, um nicht einfach an der Beziehung zu den Eltern zu verzweifeln. Das sind oft Dinge, die einfach mit dem Alter zu tun haben und nicht heißen, dass sie als Kind jetzt verstoßen werden. Ja, wie geht es aber den Kindern damit? Wie können wir als erwachsene Kinder damit fertig werden? Was wir ja erleben, ist auch, die Eltern unterstützen uns nicht mehr so, wie sie es früher konnten. Das fällt einfach weg. Das hat jeder von uns sicher auch in unterschiedlichem Ausmaß erlebt. Aber bei ganz vielen Menschen, auch bei Leuten, die sagen, mit meinen Eltern habe ich eigentlich gar nicht viel zu tun, ist es doch so, dass im Hintergrund immer da ist, wenn alles schief geht, dann sind meine Eltern noch da. Die Eltern können vielleicht keinen Rat mehr geben, weil sie sich mit vielen Dingen gar nicht mehr auskennen, die uns betreffen und bedrücken. Das nimmt allmählich ab. Irgendwann fällt es ganz fort und ist nicht mehr möglich. Das heißt, man steht als Kind auch noch mal mehr davor, dass man merkt, okay, jetzt bin ich doch für mein Leben verantwortlich. Was auch abreißt, ist der Zugang, so die Brücke zur eigenen Familiengeschichte. Ich kann mich gut daran erinnern, dass ich es als Kind schon interessant fand, was meine Großeltern erzählt haben, aber auch nicht alles so spannend. Jetzt, Jahrzehnte nach ihrem Tod, denke ich, wie haben die das eigentlich erlebt? Was hätte denn mein Opa dazu gesagt? Wie hat der denn eigentlich seine Eltern erlebt? Lauter Fragen, die mich mit 13 nicht interessiert haben, da wäre ich nie drauf gekommen, ihn sowas zu fragen. Das ist gelaufen. An diesen Teil der Familiengeschichte komme ich nicht mehr ran. Wenn wir es bei den Eltern noch können, würde ich schon aus eigener Neugier sagen, fragen Sie nach ohne Ende. Das hat auch etwas damit zu tun, sich selber seiner Geschichte bewusst zu werden, sich selber zu reflektieren, woher komme ich eigentlich? Ja, und wenn die Eltern älter werden, ist das Blöde daran, dass wir selber ja auch älter werden. Das konfrontiert uns schon auch damit, dass wir nicht mehr die Hüpfer sind, jung, dynamisch und gerade aus dem Teenie-Alter entwachsen, sondern wir sind mal mindestens erwachsen. Wir sind vielleicht nicht mal mehr die jungen Erwachsenen. Vom eigenen Lebensgefühl hält sich das ja sehr lange, wenn andere das schon gar nicht mehr so sehen. Aber das konfrontiert uns schon auch damit, dass wir selber älter werden. Und es konfrontiert uns oft mit Leid, mit Schwäche und letztlich auch mit Sterben. Und das sind für die meisten Menschen nicht gerade die Lieblingsthemen, sondern das ist etwas, was wir uns gerne vom Leib halten. Und in der Jugend, im jungen Erwachsenenalter, erleben viele von uns auch nicht so viel davon. Da gibt es vielleicht mal so Einbrüche, aber bei jungen Leuten ist einfach vieles noch unbeschwerter. Diese Konfrontation mit Leid, Schwäche, Sterben nimmt einfach zu mit der Lebenserfahrung. Man muss sich dem immer mehr stellen, dass es das gibt. Und man sieht es an den eigenen Eltern und das ist schmerzhaft mit anzusehen. Und führt auch letztlich so in dieses Gefühl rein, ich bin hilflos. Ich würde ja gerne helfen, aber ich kann da nicht helfen, da kann man gar nicht mehr helfen. Ich muss es einfach mit aushalten. Und wir stecken oft in einer, ja, so in einem Zerrissensein fast und müssen eine Balance finden zwischen dem Pflichtgefühl einerseits und der Abgrenzung andererseits. Pflichtgefühl, ich will ja meine Eltern unterstützen, ich will ihnen helfen, ich würde gerne noch mehr machen. Und auf der anderen Seite auch erleben, ich kann es aber nicht mehr, mehr schaffe ich wirklich nicht. Wenn ich noch mehr mache, geht meine Ehe drauf. Wenn ich noch mehr investiere, gehe ich selber gesundheitlich drauf. Das heißt, es ist wirklich so ein Ausbalancieren, wozu fühle ich mich verpflichtet, was will ich auch gerne geben. Es ist ja nicht nur Druck von außen oder Druck von den Eltern, sondern auch das eigene Bedürfnis, ich will doch. Also eine Pflicht, die man auch selber empfindet. Und wo muss ich auch sagen, mehr geht nicht. Ich muss mich auch abgrenzen. Und es gibt auch die Situation, dass Eltern Anforderungen stellen, die nicht angemessen sind, von denen wir uns dann auch abgrenzen müssen, um selber unser Leben zu leben. Wenn man selber an Pflege der Eltern beteiligt ist, stellt sich unter Umständen auch so die Notwendigkeit einer ganz neuen Intimität ein, die man über Jahrzehnte nicht gelebt hat. Klar, dass wir von den Eltern gewindelt wurden, das ist okay. Aber wenn sich das umkehrt, ist das für viele Menschen auch eine ganz unangenehme Erfahrung, wo man die Antwort hat, das passt nicht, das stimmt nicht. Noch schwieriger, denke ich, in vielen Fällen, wenn es um die Schwiegereltern geht. Häufig sind es dann die Schwiegertöchter, die die Schwiegereltern pflegen. Und das ist schon auch ein Schritt, den man wagen muss und wo man für sich gucken muss, geht das in unserer Beziehung? Passt das, dass ich meinen Schwiegervater wasche? Wie ist das für ihn? Wie ist das für mich? Können wir das lernen oder kriegen wir das nicht hin miteinander? Aber es sind neue Erfahrungen von Intimität, an die man sich ranwagen muss oder wo man sich vielleicht eingestehen muss, ich schaffe es nicht. Ja, und es gibt möglicherweise ungeklärte Konflikte noch zwischen uns als erwachsenen Kindern und den Eltern. Vielleicht Dinge, die wir jahrzehntelang als Groll mit uns rumtragen, vielleicht mal ausgesprochen haben, ohne dass es gelöst werden konnte, vielleicht aber auch nie ausgesprochen haben, aber was in uns rumort und uns eigentlich immer noch zu schaffen macht. Es ist besser, das zu lösen, solange die Eltern leben. Man kann vieles auch noch verarbeiten, wenn die Eltern tot sind. Aber wenn wir es vorher gelöst haben, kann ja die Beziehung davon profitieren, Von daher ist es gut, das einfach vorher anzugehen und nicht in Bitterkeit reinzugeraten. Mein Leben wäre ganz anders gewesen, wenn mein Vater damals nicht oder wenn meine Mutter mich mehr ermutigt hätte, dann wäre ich jetzt ganz woanders, als ich bin. Wenn wir die Vorwürfe gegen die Eltern aufrecht erhalten, ja, bringt uns das in eine ganz schwierige Bindung hinein. Das macht uns eigentlich unfrei, mit ihnen dieses letzte Stück zusammen zu gehen. Ich habe jetzt diese drei Stichworte lösen, loslassen und vergeben mit Fragezeichen geschrieben, weil ich glaube, es gibt nicht unbedingt den einen Zugang. Vielleicht gibt es wirklich Konflikte, wo man sagen kann, darüber möchte ich mit meinen Eltern noch sprechen. Und meinen Eltern geht es auch noch so gut, die können noch so flexibel denken, dass wir uns darüber noch mal austauschen können. Und austauschen kann auch heißen, auseinandersetzen. Wenn man das angeht, finde ich es aber ganz wichtig, es mit dem Ziel anzugehen, dass man den Konflikt lösen will und nicht, dass man sagt, so, jetzt ist es soweit, jetzt kommt alles auf den Tisch und jetzt mache ich hier mal richtig reinen Tisch. Ich glaube, das führt nur in Verletzungen rein und ist wahrscheinlich für alte Menschen gar nicht mehr zu leisten. Wenn deutlich ist, dass das Ziel ist, da ist noch was, lass uns nochmal darüber reden. Und wenn deutlich ist, die Absicht ist, ich möchte das in Ordnung bringen, was zwischen uns steht, mir liegt daran, dass wir eine gute Beziehung haben, dann ist es für Eltern auch viel einfacher, sich darauf einzulassen. Aber es gibt auch Situationen, in denen die Eltern das nicht können. Gerade für die Älteren unter uns sind dann ja auch die eigenen Eltern nochmal entsprechend älter. Und das heißt, es ist eine Generation, wo häufig die Männer es nicht lernen durften, über Gefühle zu sprechen. Das kann man ihnen, wenn man will, zeitlebens übel nehmen. Letztlich konnten viele es nicht lernen aufgrund ihrer Lebensgeschichte und sind überfordert, wenn man versucht, das auszusprechen. Und da denke ich, ist dann der Punkt, dass man sagt, und ich lasse es jetzt einfach los. Es ist so, es sind Dinge nicht gut gelaufen. Meine Eltern sind an mir schuldig geworden, aber ich lasse es los. Ich trage es ihnen nicht ewig nach und ich will nicht mehr, dass es mein ganzes Leben bestimmt. Ich gebe sie einfach auch ein Stück frei davon. Ich habe den Eindruck, was dazu sehr beiträgt, ist, wenn man sich mal selber ehrlich anguckt. Beim ersten ehrlichen Blick auf sich selber sieht man, dass man selber auch alles andere als fehlerfrei ist. Wenn Sie selber Kinder haben, werden Sie erleben, dass Sie auch den einen oder anderen Fehler gemacht haben Ihren Kindern gegenüber. Erziehung ohne Fehler geht nicht. Das heißt, auch unsere Eltern konnten nicht anders, als an einzelnen Punkten sicher mal schuldig zu werden an uns. Es gibt Extremsituationen, wo Vergeben ganz schwierig ist, wo man sicher auch Hilfe in Anspruch nehmen muss, um das leisten zu können. Aber es gibt auch das andere, dass man sich festhält an kleinen Ungerechtigkeiten, die man erlebt hat und dass man sich auch in die Rolle reizt und sagt, ich war aber auch ein armes Kind und wenn meine Eltern nicht. Ich glaube, ein Stück weit kann man sich auch entscheiden und sagen, so, ich lasse es los, ich will das einfach vergeben, ich will nicht, dass es zwischen uns steht. Die Beziehung zu den alten Eltern kann nach meiner Einschätzung durch zwei Dinge vor allem belastet werden. Das eine sind unausgesprochene Erwartungen. Das andere ist eine versäumte Ablösung, dass ich letztlich aus der Kindrolle gar nicht rauskommen konnte, wollte, durfte. Mit unausgesprochenen Erwartungen ist es ganz schwierig, wenn man immer den Eindruck hat, eigentlich erwarten meine Eltern jetzt, dass ich was auch immer mache, dass ich sie zu mir nehme, dass ich sie täglich anrufe. Das ist ganz schwierig. Das erzeugt das Gefühl, dass ich unter einem großen Druck stehe. Sinnvoll ist es, über Erwartungen frühzeitig zu sprechen und mal anzusprechen, wie stellt ihr euch eigentlich das Alter vor? Wie stellt es euch denn vor, wie ihr wohnen wollt? Was plant ihr? Wann plant ihr das? Und auch die eigenen Erwartungen sollten angesprochen werden. Es geht nicht darum, die Eltern zu fragen, wie stellt ihr euch das denn vor? Und wenn die Eltern sagen, ja, ich ziehe dann in 2 Jahren bei euch ein, zu sagen, ja, ist gut, dann renovieren wir schon mal. Es geht darum, dass beide Seiten aussprechen, was für Erwartungen sind da, wie können wir das denn gut miteinander leben, was ist das, was du dir wünschst, was ist für uns das, was wir uns wünschen, was ist realisierbar. Und das ist viel einfacher zu besprechen, wenn es noch nicht akut ist. Dann ist der Druck riesengroß zu reagieren. Also von daher ist es gut, dass Finn schon da ist und sich frühzeitig Gedanken machen kann. So früh haben wir alle nicht angefangen, aber wenn Sie die Möglichkeit haben, ich weiß jetzt nicht, wie es Ihren Eltern geht, wenn es noch eine Möglichkeit gibt, das im Voraus zu klären, in einer entspannten Situation, ohne Zeitdruck, ist das ganz hilfreich für alle Beteiligten. Also was für Pläne habt ihr eigentlich? was erwartet ihr, wie geht es mir mit diesen Plänen und Erwartungen, was habe ich selber eigentlich für Pläne. Und versäumte Ablösung, es wäre sicher nicht günstig, wenn man jetzt so irgendwann zwischen 40 und 50 sagt, ich muss dringend meine Pubertät nachholen, ich habe da was versäumt. Das kann es nicht sein. Aber so diesen Schritt zu gehen, sagt, okay, und jetzt übernehme ich endlich mal Verantwortung für mein Leben als erwachsener Mensch. Ich höre einfach mal auf, alles, was bei mir schiefgelaufen ist, darauf zurückzuführen, dass meine Mutter ja immer und dass mein Vater ja nie. Also ich lasse es einfach mal los und sage, gut, da waren Dinge vielleicht nicht so, wie ich es mir gewünscht habe, da sind sicher auch Fehler passiert, aber jetzt kann ich mich dem als erwachsener Mensch mal stellen und mich bemühen, da auch Dinge aufzuarbeiten und zu sagen, ja, was mache ich jetzt aus dem, was aus mir geworden ist? Wie kann ich denn jetzt gut weitermachen? Das ist ein Schritt, wo man vielleicht nochmal auch einzelne Gespräche braucht, wo Sie vielleicht mal Seelsorge in Anspruch nehmen oder sich mit guten Freunden unterhalten, einfach mal ein ehrliches Gespräch suchen. Das ist oft einfacher, als wenn man ganz alleine dasteht. Ja, und es gibt einige Aspekte, die man ganz konkret klären kann, in Gesprächen und schriftlich festgelegt. Die finde ich unglaublich hilfreich. Ich finde es ganz hilfreich, mit den Eltern zu sprechen, am besten noch, solange sie noch gesund sind, wie sie sich eigentlich vorstellen, was mit ihnen medizinisch passieren soll, wenn sie schwer krank sind, wenn sie sterbend sind. Eine Patientenverfügung schriftlich festzuhalten, kann die Kinder unglaublich entlasten. Ich finde, das ist wirklich ein Gnadenakt von Eltern, wenn sie bereit sind, das schriftlich festzuhalten, was sie wollen. Denn für Kinder ist eine ganz schwierige Entscheidung zu sagen, was soll denn jetzt? Künstliche Ernährung, ja oder nein? Wenn das vorher mal besprochen wurde, was die Eltern sich eigentlich wünschen, ist das eine ganz große Entlastung, auch für die Kinder. Da würde ich Sie einfach sehr ermutigen, solche Gespräche mal zu suchen. Man braucht den richtigen Zeitpunkt. Also ich würde jetzt nicht gleich zum Telefon greifen und sagen, Mama, wie geht's? Und hast du schon mal an Patientenverfügung gedacht? Aber es gibt sicher auch mal Situationen, wo man merkt, das Gespräch ist so, dass man darüber sprechen kann. Mit vielen alten Eltern übrigens dann, wenn gerade Freunde gestorben sind oder wenn irgendwie Tod Thema ist in der Familie, dann steht das Thema ohnehin im Raum. Und dann kann man ganz gut das auch mal ansprechen. Wie stellt ihr euch das eigentlich vor? Wie wünscht ihr euch das denn? Vollmacht ist ein weiteres Thema. Es gibt vieles zu regeln, wenn Eltern nicht mehr selber Dinge erledigen können. Und es ist einfacher, wenn es eine schriftliche Vollmacht gibt. Es gibt zwei Formen, ich komme noch mal gleich kurz auf die. Letzter Punkt wäre Betreuungsverfügung. Wer soll dann für die Eltern die Verantwortung übernehmen, wenn die Eltern nicht mehr selber handlungsfähig sind? Die Gerichte entscheiden zunehmend so, dass sie die Betreuung Familienangehörigen übergeben. Aber das muss geklärt sein. Und das ist sehr viel einfacher und geht viel schneller, wenn das vorher schriftlich festgelegt wurde und vermeidet unter Umständen noch Streit in der Familie. Wenn einfach solche Dinge geklärt sind, sodass auch Geschwister wissen, wer ist eigentlich wofür zuständig. Ich habe hinten mal zwei Beispiele für Patientenverfügung und Vollmacht einfach ausgedruckt aus dem Internet mal als Beispiel hingelegt. Die findet man ganz problemlos im Internet, auf der Seite vom Malteser Hilfsdienst beispielsweise oder von der EKD finden Sie ganz viele. Da kann man anschauen, wie ist sowas formuliert, welche gefällt mir, welche gefällt vor allem meinen Eltern. Die sind die, um die es geht. Bei der Vollmacht gibt es zwei Formen. Es gibt die Generalvollmacht und die Vorsorgevollmacht. Eine Generalvollmacht gilt ab sofort. Das heißt, wenn Sie eine Generalvollmacht haben, könnten Sie sofort losgehen und die Konten Ihrer Eltern leer räumen. Das kann natürlich sinnvoll sein, wenn zum Beispiel Eltern längere Zeit im Ausland sind oder unter Ehepartnern, dass man eine Vollmacht für die gegenseitigen Konten hat beispielsweise. Also die gilt ab sofort. Insofern müssen die Eltern mit sowas auch vorsichtig umgehen. Manche Eltern werden auch sehr gutgläubig im Alter und haben sehr viel Vertrauen zu allen möglichen Leuten sehr schnell. Also da wird man als Kind dann schon manchmal ein bisschen unsicher und fragt sich, wer kriegt jetzt alles gerade eine Vollmacht. Vorsorgevollmacht, die gilt dann, wenn der Betroffene handlungsunfähig ist. Das heißt, erst dann, wenn klar ist, die Eltern oder der, für den sie eine Vollmacht haben, kann jetzt diese Handlung nicht mehr selber ausführen, kann eine Entscheidung nicht mehr selber treffen, kann Geldgeschäfte nicht mehr selber erledigen, kann selber die Zustimmung zu einer Operation nicht mehr geben. Erst dann greift die Vorsorgevollmacht. Das heißt, die ist begrenzter als die Generalvollmacht und ist in der Regel das, was ansteht. Wichtig ist, dass diese Vollmachten ganz klar beschriebene Geltungsbereiche haben. Es muss ausdrücklich drinstehen, wofür gilt das? Auch für Finanzen oder nur für Finanzen, auch für die Bestimmung des Aufenthaltsortes, auch für gesundheitliche Eingriffe und so weiter. Es muss also klar definiert sein. Und es kann auf mehrere Personen verteilt sein. Es muss also nicht alles bei einem landen. Ich glaube, das sind ganz hilfreiche Dinge, denn wenn die Eltern wirklich krank sind, wenn sie sterbend sind, hat man so viel anderes im Kopf und so viel zu regeln, dass es ganz hilfreich ist, wenn so etwas, so etwas Organisatorisches, Formales vorher geregelt ist. Das sind Situationen, in denen man dafür schlicht den Kopf eigentlich frei hat und da kann man vieles vorher gut lösen. Letzter Aspekt, der ist nicht zu verachten. Man muss wissen, wo liegen diese ganzen Dinger, die mal ausgefüllt wurden. Die schönste Vollmacht nützt nichts, wenn man nicht weiß, wo die versteckt wurde. Unter der Bettwäsche oder ich weiß nicht wo. Das muss einfach klar sein. Man kann es auch offiziell hinterlegen lassen, aber wenn man einfach weiß, wo liegt es denn in Papas Wohnung, ist das natürlich auch hilfreich. Aber über den Ort sollte man sich gelegentlich mal mit den Eltern unterhalten, wenn die solche Papiere ausgefüllt haben. Manchmal wird sie auch zwischendurch mal an einen besseren Ort gelegt oder noch mal sicherer verstaut. Und wenn man das nicht mitkriegt, ist es dann zu sicher. Ja, was können wir unseren Eltern eigentlich geben? Zeit ist offenbar ein ganz wichtiger Punkt für alte Menschen. Zeit zu geben wird als sehr wertvoll erachtet. Zeit in realistischem Maß. Die meisten von uns haben ja viele andere Anforderungen auch in ihrem Leben zu bewältigen und haben nur begrenzte Zeit zur Verfügung. Da kann man sicher noch mal hier und da organisatorisch was hinkriegen, um mehr Zeit mit den Eltern zu verbringen, aber irgendwo kommen wir an unsere Grenzen. Ganz wichtig finde ich, dass diese Zeit dann auch wirklich ganz Zeit für die Eltern ist, eine qualitativ wertvolle Zeit. Es kann unter Umständen wichtiger sein, mal eine Stunde ganz zuzuhören, ganz aufmerksam da zu sein, und dann wieder zu gehen. Es kann wertvoller sein, als wenn man einen ganzen Tag da verbringt und genervt hin und her rennt und sagt, das hast du schon mal erzählt. Also es geht nicht um die Minuten, die man verbringt, sondern es geht darum, wirklich Zeit und Aufmerksamkeit dann auch qualitativ zu füllen. Was wir sicher oft geben müssen, auch geben können, ist einfach Achtung. Achtung, Nachsicht. Nachsicht, ja, bei ganz äußerlichen Dingen. Nachsicht, wenn beim Essen gekleckert wird. Nachsicht, wenn die Wohnung nicht mehr so ordentlich ist, wie es unseren Ansprüchen entspricht. Die Achtung nicht verlieren, sondern wirklich die Eltern achten als wertvolle Personen. Und zuhören. Zuhören ist ein ganz großes Bedürfnis alter Menschen, also dass man ihnen zuhört. Sie haben einfach nicht mehr so viele Menschen, mit denen sie Erfahrungen teilen können. Das ist oft anstrengend für die Zuhörer, weil die Themen nicht immer die sind, die uns gerade im Moment am meisten unter den Nägeln brennen. Aber es sind vielleicht wichtige Themen für die Eltern. Und anstrengend wird es auch, wenn Dinge schon mal erzählt wurden und schon mal und noch mal. Manche Themen kommen immer wieder, weil sie wichtig sind und weil die Eltern sich damit immer noch auseinandersetzen müssen. Und Eltern erleben es auch als Wertschätzung, wenn wir ihnen Anteil an unserem Leben geben. Wenn wir von uns erzählen, was uns beschäftigt, das bezieht sie einfach mit ein, in dem Maße, in dem sie dabei sein können. Geduld können wir hoffentlich geben, müssen wir geben. Umgang mit alten Menschen kostet oft sehr, sehr viel Geduld. Da müssen wir einfach durch. Dankbarkeit finde ich ganz wichtig. Ich glaube, den meisten von uns werden Dinge einfallen, für die wir unseren Eltern dankbar sind oder dankbar sein können. Manchmal ist das überlagert durch Vorwürfe oder dadurch, dass sich so das davor drängt, was sagt, ja, aber das war nicht gut, das war zwar gut, aber. Ich finde es schön, auch mal darüber nachzudenken, wofür kann ich meinen Eltern wirklich dankbar sein? Was haben sie eigentlich, was haben sie mir mitgegeben, was haben sie für mich getan? Und Dankbarkeit würde ich wirklich auch mal aussprechen. Ich habe den Eindruck, dass es vielen Menschen, mir auch, eigentlich schwerfällt, so was Persönliches auszudrücken, Dankbarkeit. Also mal zu sagen, ja, vielen Dank, das geht. Aber mal zu sagen, ich bin dir wirklich dankbar dafür, dass du das für mich gemacht hast. Das ist fast ein Tabu, glaube ich, so was Persönliches auszusprechen. Ich finde es ganz wichtig, das auszusprechen, solange die Eltern es hören können. Das kann man sagen, das kann man schreiben, vielleicht kann man es auch zeigen, aber Dankbarkeit, die nicht ausgedrückt wird, ist ja nur halb so viel wert. Also wenn Sie sowas finden beim Nachdenken, wo Sie sagen, dafür bin ich wirklich dankbar, sprechen Sie es einfach auch mal aus. Ich habe mir gerade bei der Vorbereitung überlegt, das hatte ich schon mal vor Jahren gedacht, aber nie gemacht bisher, das kommt jetzt noch, dass ich eigentlich meinen Schwiegereltern mal dafür danken wollte, was sie aus ihrem Sohn gemacht haben. Das habe ich nie ausgesprochen, aber ich denke, das ist so, ja, das ist auch mal wert, so ein Danke zu sagen. Vielleicht gucken Sie sich mal Ihren Ehepartner an und gucken, ob da auch was ist, wofür Sie den Schwiegereltern auch danken können, weil Ihr Partner, Ihre Partnerin ist, wie sie ist. Und praktische Unterstützung. Das geht unterschiedlich gut, je nachdem, wie viel Zeit man hat und wie nah man dran wohnt an den Eltern. Das ist natürlich schwieriger bei größerer Entfernung. Aber manches lässt sich auch aus der Distanz erledigen. Unterstützung zum Beispiel beim Ausfüllen von Anträgen. Papierkram fällt vielen alten Menschen einfach schwer, sich mit diesen komischen Formulierungen in Formularen und Anträgen auszukennen. Das ist oft schwierig. Oder beim Einkaufen was mitzubringen, also ganz praktische Dinge. Ein bisschen muss man aufpassen, dass man die Eltern nicht bevormundet. Nicht alle Eltern sind begeistert, wenn die Kinder gar nicht mehr von der eigenen Türschwelle weichen und ihnen alles aus der Hand nehmen wollen und sagen, lass mal, das mache ich für dich und du kannst nicht mehr. Es kann auch in Entmündigung überführen oder so erlebt werden. Also wirklich auch nachfragen, worin brauchst du denn Unterstützung? Soll ich dir was mitbringen? Kann ich dir da irgendwie helfen? Aber nichts überstülpen, was noch gar nicht gewollt wird. Und Vergebung, denke ich, ist auch etwas, was wir geben können. Da wird jeder von uns Punkte haben, wo wir sagen, da gibt es was zu vergeben, das will ich aber auch vergeben. Etwas, was im Zusammensein mit Eltern auch was ganz Schönes ist, ist so etwas wie, ich habe es mal genannt, Weißt-du-noch-Momente. Solche Weißt-du-noch-Momente schaffen. Situationen, in denen man sich gemeinsam erinnert mit Eltern. Das ist für alte Menschen oft ganz wichtig. Und zwar, je vergesslicher sie werden, umso mehr. Je enger der Lebenskreis wird, umso mehr wird das wichtig, sich an die eigene Lebensgeschichte zu erinnern. Und dazu tut es gut, erzählen zu können vom eigenen Leben. Und wenn Sie als Kinder dafür einen Anlass geben und sagen, Mensch, wie war denn das eigentlich? Dann ist das ein Anlass, eine Möglichkeit für die Eltern, zu erzählen, von der beide Seiten was haben. Sie erfahren vielleicht nochmal ganz andere Dinge, lernen die Eltern nochmal ganz anders kennen. Und die Eltern haben die Möglichkeit, Erinnerungen wachzuhalten. Oder sie schreiben es auf. Briefe sind eine gute Möglichkeit. Sammeln ist etwas, was viele alte Menschen gerne machen. Oder gemeinsam Fotos anschauen. Fotos aus der eigenen Vergangenheit, aus der Familiensituation. Irgendwas, wo die Eltern innerlich anknüpfen können und dann gemeinsam drüber sprechen. Wenn der Lebenskreis der Eltern immer enger wird, sie vieles nicht mehr gut verarbeiten können, sind es oft Sinneseindrücke, die noch gut ankommen. Fühlen, riechen, schmecken. Riechen kennen bestimmt viele von Ihnen auch. Also es gibt so bestimmte Gerüche, das riecht man und weiß, das riecht wie damals in Italien. Also das weckt Erinnerungen. Das ist was ganz Intensives, was sehr körpernah ist. Und singen und Musik hören ist für viele alte Menschen etwas, womit man sie noch gut erreichen kann. Wirklich mal die Scheu verlieren und einfach mit den Eltern zusammen singen, auch wenn sie denken, sie können nicht singen. Das ist oft nochmal ein anderer Kanal. Wenn man mit Worten und Inhalten gar nicht mehr so viel erreichen kann, kommt so ein gemeinsames Singen oft noch an. Ja, und vielleicht gemeinsam auch nochmal Orte besuchen, die für die Eltern wichtig waren, wo man gemeinsam war, Orte, die irgendwas bedeuten im Leben der Eltern. Da kann man einfach so dieses Weißt du noch aufrechterhalten. Und Eltern können anknüpfen an das, was sie selber erlebt haben. Oft sind Erwartungen nicht nur von den Eltern da, sondern auch aus der Umwelt. Es ist jetzt generell so, dass professionelle Unterstützung stärker akzeptiert wird als früher. Aber auch da gibt es Grenzen. Es gibt trotzdem oft Druck von außen. Zumindest wird das oft so erlebt. Nicht jeder Mensch erlebt ja den gleichen Druck in gleicher Weise. Manche sind auch großem Druck ausgesetzt und merken es gar nicht. Und andere sind da überempfindlich. In aller Regel gibt es höhere Erwartungen an die Töchter und Schwiegertöchter. Und dann kommt noch dazu, dass die sich den Schuh auch mehr anziehen, in vielen Fällen. Da gibt es individuell natürlich auch andere Situationen mal. Aber in vielen Fällen ist es so, dass gerade Pflege eher auf Seiten der Frauen geleistet wird. Und Nachbarn, Freunde und Familie wirken da durchaus manchmal als Kontrollinstanz. Und das kann auch schon schmerzlich sein. Wenn man sehr viel Zeit und Kraft und Liebe und Fürsorge reinsteckt, den Eltern, den Schwiegereltern was Gutes zu tun, und dann Vorwürfe zu hören bekommt, du müsstest doch viel mehr, warum hast du denn nicht? Oder wenn die Nachbarn sagen, na, sie habe ich ja auch lange nicht mehr gesehen. Da kann schon auch Druck ausgeübt werden, der ganz schwer auszuhalten ist. Es kann auch durchaus sein, dass die Eltern sich bei aller Liebe und Fürsorge und Pflege beklagen bei anderen und sagen, das ist nicht genug und meine Tochter kommt so selten und mein Sohn ruft nie an. Das wird vielleicht auch subjektiv wirklich so erlebt, selbst wenn sie da täglich anrufen. Es kann sein, dass es im eigenen Erleben, in der eigenen Wahrnehmung bei den Eltern nicht mehr so ist. Und das ist einfach eine große Verletzung auch, wenn man sich da so rein investiert und dann Vorwürfe bekommt. Pflege, die Belastung durch Pflege wird häufig auch nicht richtig anerkannt. Es wird in aller Regel als relativ einfach gesehen, solange es mich selber erlebt hat. Es ist viel Unwissenheit da, was für eine große Belastung das auch ist, wie groß die zeitliche Belastung ist. Ich glaube, da ist es gut für sich selber auch einfach immer wieder Gesprächspartner zu suchen, zu dem man Vertrauen hat und dafür zu sorgen, dass man auch selber Kraft findet. Denn letztlich ist es so eine Balance zwischen Anforderungen, die da sind und die man sich auch stellen will, und Überforderungen. Und wenn man als Kind gänzlich überfordert ist und der Situation nicht mehr gewachsen ist, haben auch die Eltern nichts mehr davon. Das heißt, auch im Interesse der Eltern ist es wichtig, darauf zu achten, dass wir uns nicht überfordern. Wenn wir selber zusammenbrechen, können wir die Eltern auch nicht mehr unterstützen. Das heißt, man muss auch, wenn es den Eltern schlecht geht, wenn es wirklich um Pflege geht, eigene Bedürfnisse wahrnehmen, auch wirklich körperliche Bedürfnisse. Es ist oft so, dass pflegende Angehörige zum Beispiel sehr wenig essen, sehr schnell essen, wenn überhaupt, ungesund essen, also wirklich körperliche Bedürfnisse bei sich selber nicht mehr wahrnehmen oder nicht mehr ernst nehmen, zurückstellen. Das kann man mal für ein paar Tage machen, aber das kann man nicht machen, wenn man für einige Monate die Eltern so intensiv begleiten will. Schlaf ist ein weiteres Thema. Wir können nicht unbegrenzt ohne Schlaf auskommen. Schlaf ist wichtig. Das heißt, man braucht unter Umständen auch Unterstützung, jemanden, der nachts da ist. Das gilt jetzt vor allem für die letzte Phase, wenn es ans Sterben geht oder für eine intensive Pflegesituation. Es muss sichergestellt werden, dass man auch als pflegendes Kind noch zum Essen und zum Schlafen kommt. Sozialen Rückzug sollte man vermeiden in der Situation. Das passiert sehr häufig, dass alles kreist um die Pflege der Eltern und dass andere Kontakte brach liegen, dass die nicht mehr wahrgenommen werden können aus zeitlichen Gründen oder dass man sich das nicht mehr, ja, dass man antwortet, ich habe gar nicht das Recht dazu. Ich kann doch jetzt nicht meine Freundin besuchen, wenn es meiner Mutter zu Hause so schlecht geht. Letztlich führt es aber dazu, dass man sehr viel schneller zusammenbricht und eigentlich die Pflege nicht mehr leisten kann. Also sozialen Rückzug wirklich ganz bewusst vermeiden und darauf achten, dass man Kontakte hat. Ich denke, das ist für uns alle auch, ja, können wir durchaus ein Stück weit als Appell hören, dass wir nochmal gucken, gibt es in unserem Umfeld Leute, die gerade in der Situation sind und die auch von uns jetzt einfach mal Zuwendung, Unterstützung, Nähe brauchen oder einfach mal ein Gespräch. Und ganz wichtig, wenn die Eltern alt werden, wenn sie zunehmend hilfebedürftig werden, denken Sie dran, dass es, sofern Sie verheiratet sind, auch noch einen Ehepartner gibt. Dass es vielleicht Familie gibt, dass es Kinder gibt. Das ist ganz wichtig, in diesen Phasen nicht alles andere aufzugeben. Häufig leiden Ehen in dieser Situation sehr, weil alles um die Eltern kreist. Es ist eigentlich unverzichtbar, dass man Entscheidungen gemeinsam trifft. Es geht nicht an, dass ich eines Morgens aufwache und meine Schwiegermutter bei mir wohnt. Das muss gemeinsam besprochen werden. Wie wollen wir das? Was kannst du leisten? Wozu bist du bereit? Was geht nicht? Das muss gemeinsam getroffen werden. Und auch ohne, dass einer Druck auf den anderen ausübt. Also wirklich ein offenes Gespräch brauchen wir da als Ehepartner miteinander. Wir müssen wirklich auch offen sagen, wo sind unsere Grenzen und was möchten wir aber unbedingt und wie können wir es regeln. lassen Sie da einfach nicht zu, dass so eine Phase, die so anstrengend ist, dann auch noch in Ehe und Familie eingreift. Und planen Sie einfach gemeinsame Zeit ein für sich als Ehepaar und auch gegebenenfalls mit den Kindern, die Sie auch noch brauchen. Ich glaube, gerade diese gemeinsame Zeit als Ehepaar einplanen, geht da leicht den Bach runter. Das muss man sich wirklich bewusst vornehmen. Hilfen von außen in Anspruch nehmen ist sicher auch eine Chance, um der Überforderung entgegenzuwirken. Da gibt es einfach ganz viele Möglichkeiten. Essen auf Rädern als eine Möglichkeit, Hausnotruf, das heißt, dass die Eltern selber, wenn sie hilflos allein in der Wohnung sind, über einen Knopfdruck einen Alarm geben können. Das kann die Kinder sehr entlasten, wenn sie wissen, die Eltern können Hilfe holen, wenn sie es brauchen. Fahrdienste, Tagespflege. Irgendwann kommt vielleicht die Notwendigkeit, einen Antrag zu stellen auf Leistung aus der Pflegeversicherung. Davor sollte man sich dann auch nicht scheuen. Das sind finanzielle Mittel für die Pflege zu Hause oder im Heim. Das ist aber nicht so einfach, diesen Antrag durchzukriegen, denn gerade wenn das mit Scham belastet ist bei den Eltern, ich kann nicht mehr, laufen die oft zur Hochform auf, sobald der Gutachter vom Pflegedienst kommt und sagen nicht etwa, wofür sie Hilfe brauchen, sondern demonstrieren, was sie alles noch allein können. Und man sitzt daneben und denkt, das kann jetzt nicht wahr sein. Das ist natürlich die sicherste Methode, um keine Mittel aus der Pflegeversicherung zu bekommen. Oft ist es sinnvoll, wenn Sie dabei sind oder wenn Sie es nicht können, wenn Sie dafür sorgen, dass jemand anderes dabei ist, der die Situation kennt und der die Eltern auch unterstützen kann und nochmal die Tatsachen darstellt. Also eine ehrliche Darstellung ist wichtig. Wenn Sie über einen längeren Zeitraum schon mit Pflege beschäftigt sind, ist es auch sinnvoll, schon so ein Pflegetagebuch zu führen, aufzuschreiben, was Sie dann machen, wobei die Eltern Unterstützung brauchen, wie lange das dauert. Und beantragt werden kann eben außer finanziellen Mitteln dann auch nochmal Pflegehilfsmittel, Zuschüsse für Umbaumaßnahmen in der Wohnung der Eltern oder im eigenen Haus, wenn man die Eltern zu sich nimmt. Aber das ist natürlich eine Riesenfrage. Entscheidung für Pflege in der Familie oder im Heim. Und ich glaube, es gibt da nicht die eine richtige Lösung. Das finde ich ganz wichtig, dass wir uns nicht auf eine der beiden Seiten schlagen und sagen, nur das geht überhaupt, sondern wir müssen Entscheidungen treffen und da gibt es viele Faktoren, die durchdacht werden müssen. Ein Faktor ist sicher die Art des Pflegebedarfs. Braucht die Mutter, braucht der Vater vielleicht eine Pflege, die wirklich professionell so kompetent sein muss, dass ich das als Kind mit allem guten Willen nicht leisten kann? Oder ist das Ausmaß des Pflegebedarfs vielleicht so groß, dass das nicht vereinbar ist mit dem, was ich einbringen kann? Brauche ich realistisch eine Unterstützung von außen? Das kann sein. Wie sind die äußeren Bedingungen? Und äußere Bedingungen haben mehrere Facetten. Das ist einmal das Zeitliche. Zeitlich heißt zum einen, wie viel Zeit steht mir denn zur Verfügung oder wie viel Zeit kann ich mir zusätzlich noch irgendwo herholen? Wo kann ich noch Zeit herkriegen, um selber Pflege zu übernehmen, wenn ich es will? Wo sind Grenzen, wo ich merke, das geht nicht? Das muss einfach nüchtern überlegt werden. Mir ist das mit dieser Entscheidung deshalb so wichtig, weil es nicht selten ist, dass Aggressionen auftauchen in dieser Situation im Zusammenleben, weil die Kinder nicht mehr können und an der Grenze sind, es aber von sich fordern, erleben es genügt nicht mehr und ja, häufig dann auch Wut entsteht auf die Eltern bis hin zur Gewaltanwendung gegen Eltern. Also wirklich auch gucken, was geht denn? Was kann ich? Was will ich? Und zeitlich, denke ich, ist tatsächlich auch in Bezug auf die Lebensspanne eine Frage. Wenn ich weiß, dass die Eltern wahrscheinlich innerhalb weniger Tage oder weniger Wochen sterben werden, ist eine andere Entscheidung, als wenn ich sage, das kann sich hier 20 Jahre hinziehen. Das verändert das ganze Leben für einen langen Zeitraum. Das muss nüchtern durchdacht werden. Finanzielle Fragen spielen eine Rolle. Kosten für einen Heimplatz, Kosten für Unterstützung zu Hause, Kosten, die mit einem Umbau verbunden wären. Das muss einfach auch durchdacht werden. Und räumliche Fragen. Und auch das hat zwei Aspekte. Das eine ist mal, geht denn das bei uns zu Hause, dass wir die Familie, die Eltern zu uns nehmen? Geht das überhaupt? Oder ist es zu eng? Wenn man sich dazu entscheidet, muss man auch dann klären, wie die Räume in der Wohnung verteilt sind. Die Eltern unangekündigt im Schlafzimmer stehen zu haben, ist nicht das, was erstrebenswert ist fürs Zusammenleben. Da müssen klare Absprachen einfach auch getroffen werden. Räumlich ist aber auch wichtig bei der Entscheidung, macht es eigentlich Sinn, dass meine Eltern, die 500 Meter entfernt wohnen, jetzt zu uns ziehen. Das heißt, sie werden ganz rausgerissen aus dem eigenen sozialen Umfeld Und das heißt auch, ich bin jetzt erstmal der einzige Ansprechpartner. Ich bin jetzt die einzige Bezugsperson. Wollen die Eltern das überhaupt? Manchmal haben Kinder auch die Fantasie, dass Eltern das wollen, ohne jemals darüber gesprochen zu haben. Ich würde da wirklich empfehlen, das nüchtern durchzudenken, auch mit den Eltern zu besprechen. Es ist schwer, eine klare, eine gute Entscheidung zu treffen, wenn man schnell reagieren muss und vorher keine Zeit hatte, darüber nachzudenken. Und letztlich spielt auch die emotionale Beziehung zu den Eltern sicher eine Rolle. Wie eng ist das? Ist das gut? Ist das mit uns harmonisch? Sind meine Eltern eher auch zurückhaltend und vorsichtig? Oder sind die sehr dominant und werden das ganze Familienleben bestimmen, wenn sie zu uns ziehen? Also ganz viele Faktoren, die durchdacht werden müssen. So, für heute Abend würde ich jetzt gerne mit Ihnen so weitermachen, dass wir uns Zeit nehmen, um in Gruppen miteinander noch zu sprechen. Wir machen um 9:30 Schluss. Ich werde das von hier vorne dann beenden. Wenn Sie danach noch was besprechen wollen, ist dafür auch Zeit mit Einzelgesprächen nochmal. Aber mein Vorschlag wäre, dass wir jetzt in 4 Gruppen gehen. Wir haben 3 Gruppen hier im Raum und eine Gruppe hinten im Mutter-Kind-Raum. Wir können uns da jetzt noch Zeit nehmen zum Austausch. Vielleicht können Sie sich auch gegenseitig von Erfahrungen erzählen, die für Sie gut waren, wovon andere profitieren können. Aber bringen Sie auch einfach Ihre offenen Fragen rein. Ja, dann würde ich sagen, auf geht's in die Gruppen. Ein Hinweis noch, einige hatten gefragt, ob der Vortrag aufgenommen wird. Der Matthias hat CDs hergestellt oder ist dabei, die herzustellen. Also aufgenommen wurde, CDs werden erstellt. Die könnten nachher am Büchertisch auch mitgenommen werden. Wir machen jetzt also einen Einschnitt. Bis 9:30 Möglichkeit zum Gespräch in Gruppen. Und da mache ich von hier vorne nochmal Schluss. Also Sie dürfen dann pünktlich gehen. In jeder Gruppe wird noch ein Mitarbeiter aus dem Seelsorgeteam sein. Die werden sich auch zu erkennen geben. Die haben sich in letzter Zeit auch schon mit dem Thema beschäftigt. Sie sind sich also nicht ganz selbst überlassen. Gut, dann wünsche ich gute Gespräche. Vielen Dank.